Herzlich willkommen und schön, dass du hier einschaltest beim Lebe deine sanfte Stärke Podcast. Ich bin Lisa und ich begleite sensible, empathische Menschen auf ihrem Weg durchs Leben, damit du wirklich dein Leben leben kannst, ohne dich zu verbiegen. Denn du bist richtig so, wie du bist, mit deiner sensiblen Wahrnehmung. Und unsere Welt braucht dich. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum Podcast Lebe deine sanfte Stärke. Ich bin Lisa Simon und ich bin Coach, Yogalehrerin und Kommunikationsberaterin. Und ich unterstütze feinfühlige Menschen, wie vielleicht auch dich, nicht hilfreiche Glaubenssätze endlich loszulassen, damit du mehr Leichtigkeit und mehr Lebensfreude spüren kannst und so viel entspannter durchs Leben gehen kannst, dich weniger gestresst fühlst und sich dein Leben auch einfach mehr nach dir anfühlt. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, weil ich nämlich mit Christine Kluck zusammengesprochen habe. Christine ist auch Coach für Hochsensibilität und wir haben natürlich über Hochsensibilität gesprochen, aber auch über die Wechseljahre bzw. die Perimenopause. Vielleicht hast du davon schon gehört, vielleicht bist du selber da auch schon drin. Und diese Phase betrifft ja uns Frauen so circa ab vielleicht so Anfang, Mitte 40 meistens. Manche merken das früher, manche später, dass sich einfach die Hormone in uns umstellen. Das ist quasi wie so eine zweite Pubertät. Und wir beide hatten den Eindruck oder haben uns gefragt, ob Hochsensible diese Veränderung in unserem Körper stärker wahrnehmen oder anders wahrnehmen, weil wir ja grundsätzlich eben wahrnehmungsstark sind und auch unseren Körper sehr, ja, gut fühlen und sehr intensiv wahrnehmen. Genau. Und irgendwie hatten wir beide das so gefühlt, dass wir diese Veränderung merken und konnten am Anfang diese Symptome überhaupt nicht einordnen. Es hat sich ja erst so gefühlt in den letzten, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahren so verändert, dass mehr über Wechseljahre und Perimenopause gesprochen wird. Und da fehlt einem manchmal einfach das Wissen und teilweise auch tatsächlich, wenn man dann zum Arzt geht, kommt da auch nicht wirklich so die Info rüber, sage ich mal. Genau, und darüber wollten Christine und ich sprechen, weil wir das beide sehr wichtig finden, damit auch du das besser einordnen kannst, wenn du vielleicht auch jetzt so in diesem Alter bist, damit du eben hoffentlich früher merkst, was los ist und vor allen Dingen, wie du für dich sorgen kannst. Und ja, so haben wir uns ausgetauscht. Es ist gar kein klassisches Interview, sondern wir haben unsere Eindrücke einfach geteilt. Und du kannst einfach mal lauschen, was wir so erfahren haben auf dieser Reise. Und ich hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und sag doch mal Bescheid, ob es dir geholfen hat, ob es hilfreich für dich war, was du Spannendes vielleicht für dich erfahren hast oder aber auch, was du gerne wissen wollen würdest, wie das vielleicht auch bei dir ist, wie du diese Phase empfindest. Das fände ich super schön. Im Podcast sendet man ja irgendwie immer nach außen und ich freue mich einfach immer, wenn auch mir jemand schreibt und wir so in den Austausch kommen. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, Freude, spannende Erkenntnisse und los geht's.
Hallo Lisa.
Hallo Christine, schön, dass du da bist. Es ist sehr schön, dich zu sehen heute.
Ja, ich freue mich, dass wir uns heute zu unserem ganz besonderen Gespräch zusammenfinden und bin schon sehr gespannt auf deine Sicht, die du so zum Thema Hochsensibilität allgemein mitbringst. Und wir haben uns ja das Thema Wechseljahre ausgesucht. Genau. So haben wir uns ja auch ein bisschen gefunden über LinkedIn. Oder wie hast du das in Erinnerung, wie wir zusammengekommen sind?
Ja, genau, über LinkedIn. Ne? Also ich habe deine Posts immer gesehen und dachte, oh schön, da ist noch jemand zum Thema Hochsensibilität unterwegs. Und irgendwie sind wir dann, glaube ich, schriftlich ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir uns ausgetauscht und sind ja auch ziemlich schnell bei diesem Thema Hochsensibilität und Wechseljahre gelandet. Und dann haben wir
gesagt,
wollen wir dich da nicht mal so ein Podcast-Gespräch zu machen? Und und dann haben wir noch ein bisschen hin und her überlegt, weil wir erst noch nicht genau wussten, wie machen wir es denn? Aber
ja,
klar, dass das Thema ja sehr wichtig ist. Ne? Und jetzt ist es soweit.
Genau, und heute ist es auch für die Menschen, die meinen Podcast sonst hören, die sind eher so ein bisschen diesen Interview-Style gewöhnt, also dass ich eben Fragen habe und die an meine Gäste stelle. Und wir haben uns aber gesagt, nee, wir wollen so ein bisschen ein gleichwertiges Gespräch führen, weil es auch einfach ein sehr privates Thema ist für uns beide, glaube ich, also für mich ja, auf jeden Fall. Und es dann einfach schöner ist, so ein bisschen im Privaten zusammenzusitzen und über das ein oder andere zu sprechen.
Genau, auf jeden Fall. Deswegen, also wir machen das ja auch zum ersten Mal beide auf diese Art und Weise.
Genau.
Von daher, wir sind ganz gespannt, wie es wird. Aber
ja,
wir glauben, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt. Beziehungsweise, genau, ich habe halt gesagt, wow, das Thema ist so wichtig. Es wäre so schön, wenn wir das auf beiden Podcast-Plattformen von dir und von mir eben dann veröffentlichen. Und so ist diese Gesprächsidee dann entstanden. Und vielleicht aber nochmal am Anfang auch der Hinweis, also wir sind ja jetzt keine Ärztinnen oder Heilpraktikerinnen, also das, was wir heute teilen über Hochsensibilität und Wechseljahre oder auch Perimenopause, das ist das einerseits, wie wir das empfinden, welche Erfahrungen wir gemacht haben und das Wissen, was wir uns so angeeignet haben. Aber natürlich ganz wichtig, wenn du irgendwie ganz arge Schwierigkeiten hast oder so, dann bitte geh immer zum Arzt und lass dich
testen. Ja, unbedingt.
Also das ersetzt hier kein ärztliches Gespräch, sondern wir wollen uns einfach über die Erfahrungen austauschen und natürlich auch Tipps weitergeben.
Das Thema Arzt wird ja auch nochmal nachher kommen, weil das ja auch nochmal so ein ganz spezielles Thema ist. Da habe ich auch schon viel darüber gesprochen.
Ja.
Oder wollen wir es gleich anschneiden als Einstieg? Was meinst du?
Können wir auch. Also.
Okay. Erzähl mal, wie bist du denn mit Ärzten und vor allem Hochsensibilität und dann auch Wechseljahresbeschwerden? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Ja, also, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich da loslege sozusagen. Sagen wir mal, ich fand es auf jeden Fall nicht nur einfach. Also weil bei mir war es eben so, also man nennt ja diesen Zeitraum, wo die Hormone sich umstellen. Das fängt ja schon so eben ab 40 meistens an, 40, Anfang 40. Aber man hat noch seinen Zyklus, nennt man ja Perimenopause als Teil der Wechseljahre. Ich hoffe, genau, also wenn wir irgendwas nicht ganz konkret, direkt und richtig benennen, seht es uns nach. Aber es ist auf jeden Fall die Perimenopause, wo man noch seinen Zyklus hat. Aber es verändert sich einiges. Und bei mir kam zum Beispiel starke Kopfschmerzen und Migräne eben mit dazu. Und genau, und da bin ich natürlich, ich hatte erst gar keine Ahnung, dass das irgendwie was zu tun hat mit der Perimenopause und habe versucht, irgendwie Hilfe zu kriegen und fand es extrem schwer, weil entweder da Tipps kamen wie, ja, sie müssen halt ihr Leben ein bisschen ruhiger gestalten oder es wurden Medikamente verschrieben, von denen mir schlecht wurde.
Zu welchem Arzt bist du denn gegangen als erstes?
Ich war so beim Hausarzt. Und genau, das war dann halt eher so dieses, ne, weil ich hatte halt, erst war das überhaupt nicht ordnenbar, wie auch immer, dass das was mit dem Zyklus, mit den Hormonen zu tun hat.
Ja.
Und deswegen war ich als erstes beim Hausarzt. Und dann war ich aber, in dem Moment, ich war auch beim Frauenarzt, die haben mir dann diesen Mönchspfeffer verschrieben, der hat aber halt nichts gebracht. Da wurde mir dann auch gesagt, als ich mal dieses Thema so Hormonumstellung angesprochen habe, da haben die gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das kann nicht
sein.
Sie
sind noch zu jung oder was war die Aussage? Weil bei mir, ich habe gehört, sie sind noch nicht in dem Alter.
Ja, genau, nee, das kann nicht sein. Und mir wurde dort tatsächlich gesagt, ich soll doch einfach die Pille wieder nehmen. Naja, ich sage, ich möchte ja nicht die Pille nehmen.
Krass.
Jetzt weiß ich auch, dass wenn man Migräne hat, also zyklusbedingte Migräne, dass die Pille gar nicht unbedingt hilft. Das kann es sogar noch verschlimmern.
Genau. Ja.
Also ich hatte so das Gefühl, ich werde halt so mit diesen Standardantworten, ohne dass ich wirklich gesehen werde, irgendwie behandelt. Und ich weiß, ich habe, also als hochsensibler Mensch ist man ja auch immer verständnisvoll, ne? Also ich habe auch Verständnis, dass die Ärzte viel zu tun haben. Und man hat ja auch das schnell das Gefühl, dass man als hochsensibler Mensch, man nimmt ja so viel wahr in seinem Körper,
genau,
dass die Ärzte einen vielleicht auch ein bisschen komisch angucken, wenn man so erzählt, was man alles wahrnimmt und das ist anders und dies ist anders und ich merke das aber und dass dann so ein skeptischer Blick kommt und
Also das ist, hat mich eigentlich mein Leben lang so ein bisschen begleitet. Und genau, also von daher, also um es jetzt nochmal so zusammenzufassen, was also auch bei der Geschichte eben in Sachen Perimenopause, aber auch sonst so, dass ja, ich mich da nicht richtig wahrgenommen gefühlt habe, dass ich immer das Gefühl habe, ich fühle zu viel und sage zu viel, was mir auffällt und die Ärzte einen dann ein bisschen komisch angucken und ja, man dann ungern in dieses Arztgespräch geht. Und ich muss dann sagen, jetzt in dem Fall eben mit der Migräne war ich natürlich auch beim Neurologen, da gab es dann diese harten Medikamente, dann war ich noch irgendwo anders bei einer Neurologie. Das waren furchtbare Gespräche, wirklich, also furchtbar unfreundlich auch, also wo mir dann wirklich hinterher die Tränen kamen, weil ich es so schlimm fand und es war sogar spezialisiert auf Migräne und das war einfach wirklich, das war wirklich ein Horror irgendwie und von daher, ich bin im Moment ganz froh, ich habe jetzt eine neue Frauenärztin, die sehr nett ist und genau, und noch eine Heilpraktikerin, die mich auch unterstützt und dadurch ist es auch viel, viel besser geworden, muss ich sagen. Also man kann was tun gegen diese Perimenopause oder Wechseljahresbeschwerden. Genau, aber es ist so ein Weg. Genau. Wie ging es dir denn so mit Arztsuche, ob jetzt mit oder ohne Wechseljahressymptomen?
Bei mir war das eigentlich in der Jugend schon Thema, dass ich immer einen sehr hohen Puls hatte, bis zum heutigen Tage. Mein Puls geht relativ schnell nach oben. Und das habe ich dann natürlich auch mal untersuchen lassen, weil ich dadurch auch schneller erschöpft bin und so weiter. Und bin dann während des Studiums zum Arzt gegangen und die haben Herztests gemacht und alles, ne? EKG, wie man das eben kennt, Langzeit, EKG, Blutdruck gemessen und so weiter. Und die haben dann zu mir gesagt, also mit Ihnen ist alles in Ordnung, nur der hohe Puls, den können wir uns nicht erklären. So, kommen Sie wieder, wenn es schlimmer wird. Sie haben einfach viel Stress, Sie studieren, Sie haben ein aufregendes Leben. Und das ist eigentlich so der rote Faden, der sich bei mir durchzieht. Immer wenn ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, irgendwas stimmt bei mir nicht, so hieß es immer, ach, Sie haben einfach zu viel Stress, Sie müssen mehr Ruhe einplanen und oder suchen Sie sich mal jemand fürs Herz, so diese Arschlöcher haben dann auch. Also ich hatte ganz oft auch, wie du sagst, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und je mehr ich eigentlich darüber berichtet habe, was ich so fühle innerlich, desto skeptischer wurden die Blicke. Und bezogen auf die Wechseljahre nochmal. Ich bin relativ spät Mutter geworden mit 37. Dann habe ich 3 Jahre lang gestillt, was ja die Hormone dann sowieso durcheinander bringt. Also da ging es mir schon nicht so gut hormonell. Und nach dem Abstillen dann wurde es noch turbulenter. Und ich bin damals zu meiner Frauenärztin, weil ich eben starke Schmerzen hatte, starke Blutungen, total erschöpft war und alles. Und sie sagte immer nur, na ja, das ist bei manchen halt so.
Okay.
Und hat mich nach Hause geschickt, damit das halt normal wäre. Und das Schlimme ist, je öfter du hörst, dass sowas normal ist, desto mehr bildest du dir ja auch ein, dass es normal sein sollte und du halt wieder irgendwie unnormal bist, was wir ja unser Leben lang schon gehört haben, dass wir irgendwie nicht in diese Schablone passen. Und dann bin ich, also wir haben einen sehr guten Hausarzt hier in Leipzig für uns gefunden. Mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Mir geht es schlecht. Ich habe Beschwerden. Meine Frauenärztin, wo ich bin, die hat keine Zeit. Die ist überfordert. Sie nimmt mich nicht ernst. Können Sie mir helfen? Und da erzählte unser Hausarzt dann davon, dass seine Frau ähnliche Beschwerden hatte. Und die ist jetzt aber bei einer Frauenärztin. Und seitdem hat sie sich nicht mehr bei ihm beschwert. Und dann hat er mir praktisch diese Frauenärztin empfohlen. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar für diese Empfehlung, weil sie wirklich sich weiterbildet. Sie kennt das Thema. Sie weiß auch mit Hochsensibilität in Ansätzen Bescheid, was bedeutet. Sie ist jemand, sie hat zu mir gesagt, wir müssen einfach bei Ihnen ganz anders herangehen. Sie sind anders als der Durchschnitt der Frauen. Das heißt, wir müssen auch mit der Medikation und mit den Dingen, die wir ausprobieren wollen, in kleinen Schritten vorgehen. Sie müssen auf Ihren Körper hören. Und ich bin unglaublich dankbar. So, ich habe auch einen guten Zahnarzt gefunden, der mit dem Thema klarkommt. Also wir sind echt hier super aufgestellt jetzt in unserer kleinen, heilen Welt.
Schön.
Aber das ist eher die Ausnahme.
So. Ja, und sagst du das am Anfang dann, dass du hochsensibel bist, wenn du zum Arzt gehst? Also gerade bei einem neuen Arzt.
So. Ich habe es nicht so ausgedrückt, aber ich habe zum Beispiel beim Zahnarzt dann gesagt, mein Körper reagiert ein bisschen extrem, zum Beispiel auf Betäubung oder auf Schmerzen. Dann ist es so, dass mein Kreislauf halt schnell schlapp macht. Und also so habe ich es versucht.
Ja.
Und das ist ja auch, ich habe ja so ein Gespräch geführt mit Thomas Steffen, dem ehemaligen Kantonsarzt von Basel-Stadt. Und er sagte auch, es ist halt immer die Frage, wer dir dann gegenüber sitzt. Also es kann sein, dass der Arzt oder die Ärztin, wenn sie sich damit auskennen, sehr dankbar für die Information sind. Es kann aber auch sein, dass diese Information eben dazu führt, dass die Augen verdreht werden und es heißt, oh, jetzt wird's kompliziert, was machen wir denn jetzt mit der Person?
Genau. Das muss man dann erstmal aushalten, ne? Weil, genau. Weil wir beziehen dann ja so viel auf uns und
total.
Geht ja sofort was an, ne? So,
ja, wir sind da halt einfach schon ein bisschen geschädigt, ne? Und ja, er sagte auch, vielleicht ist es ganz gut, nicht gleich so diesen Begriff zu wählen, sondern eher so in einzelnen Portionen zu sagen, hey, das ist meine Erfahrung, ich reagiere da ein bisschen anders und das kann dann dem Arzt unter Umständen auch helfen, wenn er offen dafür ist.
Ja, das ist schön. Ja, und so kann man sich ja auch irgendwie vielleicht so eine selbstbewusstere Haltung erarbeiten, dass man eben dem Arzt, also eigentlich ist man ja ein toller Patient, weil man dem Arzt so viele Hinweise geben kann. Und genau, dass man es eher so sieht, wenn der Arzt das nicht annehmen möchte, okay, dann ist es halt nicht der richtige Arzt für uns. Aber ich finde, das ist nochmal so eine andere Überlegung. Also ich merke das bei meiner Osteopathin. Ich gehe so alle 6 Wochen zur Osteopathie. Und die sagte zum Beispiel, dass sie super gerne mit mir zusammenarbeitet, weil ich meinen Körper so gut spüre und ansteuern kann und ihr das beschreiben kann. Und dann kann sie sofort sozusagen das analysieren und loslegen. Und dann, genau, die freut sich immer total, wenn ich komme. Wenn man sich das überlegt, ne, dass man eigentlich ein super Patient ist, weil man so viele Infos mitbringt, hilft es ein bisschen vielleicht. Aber es ist echt anstrengend und schwierig, da einen richtigen Arzt für sich zu finden. Also ich habe auch auf meiner Suche jetzt in Sachen Frauenärztin habe ich halt auch geguckt, okay, wo kannst du hingehen, wer sich mit den Wechseljahren auskennt? Und die waren dann alle ausgebucht, beziehungsweise haben gesagt, sie nehmen keine Patienten mehr. Ich hatte dann 2 gefunden, die darauf spezialisiert sind. Und dann wirst du so am Telefon ganz fies abgewimmelt. Und das ist für einen feinfühligen Menschen so schlimm.
Ich würde gar nicht telefonieren. Also ich bin jemand, ich telefoniere bei sowas Persönlichen total ungern. Ich würde wahrscheinlich eher vorbeigehen, aber...
Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Also die haben dann halt sofort gesagt, da können Sie 2026 vorher, und das war 2024, also vor 2026 nehmen wir keine Patienten mehr an. Und nee, und
ja, krass.
Klar, ich weiß, die haben es da auch schwer, alles gut, aber... Das ist echt dann nicht leicht, so dieser Weg zum richtigen Arzt einfach.
Vor allem, also mir geht's so, dass ich ja ganz oft negative Erfahrungen gemacht habe, eben wenn ich mich so geöffnet habe und dann überhaupt erstmal den Mut aufzubringen und irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe hier echt ein Problem. Also ich habe das auch im Gespräch mit anderen hochsensiblen Menschen ganz oft gehört, dass sie gar nicht mehr zum Arzt oder zum Zahnarzt gehen, weil sie einfach Angst haben, nicht ernst genommen zu werden oder, wie du sagst, sofort abgewimmelt zu werden.
Ja.
Und diese Überwindung, sich da überhaupt erst zu öffnen, ist für mich auch unglaublich, unglaublich herausfordernd.
Total, ja.
Und wenn du dann abgewiesen wirst, dann kann das dazu führen, dass du gar nicht mehr dich so einer Situation aussetzt, ne?
Ja, das ist tatsächlich die große Gefahr, dass wir dann einfach nicht mehr zum Arzt gehen. Also ich versuche mir dann immer wieder diese innere Haltung, diesen Gedanken herbeizuholen, dass ich mich und meine Gesundheit ernst nehme und mich für mich einsetze, weil das ist ganz wichtig, in dem Gesundheitssystem, in dem wir sind, und es ist ja auch nicht nur schlecht, also ne, wir haben immer noch eine gute Gesundheitsversorgung, aber wirklich sich innerlich zu stärken und zu sagen, nee, ich nehme mich da jetzt ernst, ich setze mich für mich ein und so, ich sag mal, so ein bisschen diesen Überlebenswillen zu stärken, damit man da für sich losgeht und auch nicht
ganz so stark davon getroffen wird, wenn man dann abgewiesen wird. Also so versuche ich immer damit umzugehen.
Mir hilft es auch immer sehr, mit meinem Lebenspartner drüber zu sprechen. So, also die Kommunikation, die Möglichkeit zu haben, auch darüber sprechen zu können, ohne dass ich von ihm dann halt auch abgewiesen werde, ne? Und dann teste ich mich halt schon ein bisschen ran und sag so, hey, ich habe das und das, meinst du, ich sollte das mal abchecken lassen oder was hast du für ein Gefühl? So, was mir auch viel hilft, ist Informationen, also zum Beispiel über die sozialen Netzwerke, über Artikel im Internet oder so, einfach wenn ich merke, es gibt da Frauen jetzt speziell, denen geht es genauso und die haben da was für sich gefunden, was ihnen hilft, dann einfach diese Informationen zu nehmen für mich, damit fühle ich mich dann auch viel, viel sicherer. Und wenn mein Lebenspartner dann auch noch sagt, hey, das würde ich unbedingt abchecken lassen, und er hat sogar schon zu mir gesagt, wenn du willst, komme ich mit, dann gehen wir gemeinsam zum Termin, dass die dir auch glauben. So, das ist was, das hat mir sehr geholfen und kann vielleicht auch anderen helfen, einfach sich da so ein bisschen Rückhalt zu holen. Man muss ja nicht alleine zum Arzt gehen oder zur Ärztin, wenn man sich sagt, ich traue mich nicht.
So. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Und wie ist das denn bei dir ansonsten? Du sagtest, dass durch die Hochsensibilität dass du das Gefühl hast, vielleicht, dass dieser hohe Puls mit der Hochsensibilität zusammenhängt. Ist das überhaupt so? Beziehungsweise wie zeigt sich deine Hochsensibilität in der Gesundheit?
Das Ding ist, es gibt ja noch nicht wirklich viele Untersuchungen. Also so wissenschaftliche oder Studien oder die irgendwas belegen oder vielleicht gibt's was und wir kennen sie nur noch nicht. Also wenn irgendjemand was weiß, dann bitte gerne zu uns schicken. Ich habe mal gelesen, dass ein hoher Cortisolspiegel zu einem höheren Puls führen kann. Und meine Erklärung dafür ist dann, dass ich sowieso, und mit dem Alter wird es gefühlt immer schlimmer und jetzt in den Wechseljahren ist es erst recht extrem, diese ständige Herausforderung schon alleine mit dem Alltag. Noch dazu bin ich Mama von einem 5-jährigen Kind, das kommt noch dazu, ich bin selbstständig. Es sind natürlich hohe Anforderungen, denen ich unterliege. Und ich habe schon immer mehr gemacht als andere gefühlt. Also schon in der Schule war ich in der Musikspezialklasse, habe zusätzliche Leistungen erbracht. Dann habe ich neben meinem Studium gearbeitet. Dann bin ich nach dem Studium nach Stuttgart gegangen, habe mit einer Freundin zusammen eine Selbstständigkeit gegründet. Dann bin ich von Stuttgart zurück nach Leipzig gezogen, in die Nähe der Heimat und habe mich hier selbstständig gemacht. Und also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, schon immer mehr geleistet zu haben als andere. Es wurde mir auch ganz oft rückgemeldet, dass Leute gesagt haben, so wow, was du alles machst. Und ich dachte mir immer, hä, ist doch normal. Und dass diese hohe Belastung einfach auch den Stresspegel erhöht, mit den Hormonen was macht und natürlich mit dem Körper was macht. Und dass diese hohe Anspannung oder auch diese Herausforderungen, die ich habe, vielleicht dazu führen, dass mein Körper dann einfach auch mehr Leistung gibt oder so. Weiß es nicht.
Ja, man sagt ja auch, dass hochsensible Menschen eben schneller in ein Stressgefühl geraten.
Genau, total, ja.
Also einerseits ja einfach, weil wir so viel wahrnehmen, weil so viel reinkommt sozusagen. Aber auch, weil wir ja oft uns sehr stark angepasst haben und auch in dieses Leistungsdenken, Leistungsschema rutschen, weil wir meinen, wir sind nicht genug, so wie wir sind und wir müssen mehr machen, mehr leisten. Und dann kommt es in so eine ungesunde Balance. Und und das stresst natürlich dann noch zusätzlich und auch was du sagtest mit den dann in der Perimenopause Wechseljahre, da wird das dann ja noch stärker, da ist der Körper ja noch stressempfindlicher tatsächlich.
Ja, genau.
Und also ich habe irgendwann so für mich festgestellt, auch vom Coaching her, von meinen Klientinnen, aber auch von mir selbst, wenn du bis sozusagen zu dieser Zeit, bis zur Mitte deines Lebens nicht deine Themen, inneren Themen halt auch bearbeitet hast und wirklich dir mit Mitgefühl und Selbstliebe begegnest und rauskommst aus diesem
ich muss immer mehr leisten, ich bin nicht gut genug und ich muss anders sein, dann wird das in der Mitte des Lebens zu dieser Phase echt super anstrengend. Also spätestens dann muss man sich um sich kümmern, sowohl was den Körper angeht, als auch eben diese inneren Themen, weil es verstärkt sich dann alles, hatte ich das Gefühl.
Total. Also überhaupt mit diesen neurodivergenten Menschen, die haben ja im Laufe ihres Lebens für sich meistens schon Strukturen entwickelt, wie sie im Leben klarkommen. Also für sie ist natürlich das, was für andere ganz normal ist, schon eine größere Herausforderung, weil wir einfach anders ticken. Ja. Und dann kommen die Wechseljahre, dieses Hormonchaos.
Ja.
Plötzlich bist du gar nicht mehr von deiner Energie her dazu in der Lage, diese Strukturen, die sowieso schon anstrengender sind, aufrechtzuerhalten.
Genau.
Und das ist manchmal, also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass keine Säule in meinem Leben, die ich mir vorher hart erarbeitet habe, mit Routinen, mit Strukturen, mit Auszeiten, dass das manchmal an jeder Säule bröckelt und dann irgendwie so das Bewusstsein wieder zu erlangen, zu sagen, okay, wo ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ich ansetze, wo ich mich wieder zu mir zurückhole, wie ich, wenn ich merke, ich bin total unruhig, mein Herz klopft, ich stehe kurz vor einer Panikattacke oder bin schon mittendrin, was kann ich tun, was hat über die Jahre funktioniert, ne? Dann wirklich auch zu merken, manches funktioniert halt einfach nicht mehr, da brauche ich Hilfe von außen.
Ja.
Und aber die Sachen, die funktionieren, auch wirklich dann für mich umzusetzen, Grenzen zu ziehen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich glaube, diese Kommunikation nach außen ist unglaublich wichtig.
Ja.
Ich bin auf ein Netzwerkevent gewesen. Und in letzter Zeit ist es so, dass ich nicht mehr oft irgendwo hingehen kann, weil ich einfach die Energie nicht mehr habe, gerade am Ende des Tages. Und da sprach mich eine an und fragte, was ich so mache und so und ob ich mich wohlfühle auf dem Event und habe gesagt, weißt du was, eigentlich dürfte ich heute gar nicht hier sein, weil es mir nicht gut geht.
Ja.
Und ich so, was, wieso? Und ich so, ich habe Probleme mit meinen Wechseljahren. Ich habe Beschwerden, ich möchte eigentlich zu Hause im Bett sein, mir sind die Menschen zu viel, mir ist es so anstrengend, meine professionelle Rolle zu spielen. Und sie sagte, hey, ich finde es so cool, dass du darüber sprichst.
Ja.
Und dann denke ich an die Generationen vor mir, so zum Beispiel meine Eltern, an meine Mutter, an meine Oma, da habe ich nie irgendwas über Wechseljahre gehört oder nur mal ganz wenig.
Ja.
Und ich denke mir immer, wow, wie haben die das überstanden? Und dann sage ich mir wieder, okay, vielleicht ist es ja nur bei mir so schlimm. Und wenn ich dann bei TikTok mal ein Video teile und da so Reaktionen drauf kriege, merke ich, manche haben wirklich keine Beschwerden oder nur ganz wenige.
Mhm.
Aber sehr viele haben auch, also die können ihren Alltag fast nicht mehr führen, ne?
Ja.
Das kenne ich von mir auch. Heute ist zum Beispiel auch ein schlechter Tag für mich. Mm. Ich habe es dir vorher schon erzählt. Der Kopf ist wie Watte, mein Puls ist ziemlich hoch, ich fühle mich ziemlich aufgeregt und unruhig, was eigentlich in deiner Gegenwart fast unmöglich ist. Weil du so schön entspannt bist. Und es ist einfach super unangenehm, gerade wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten oder uns unter Menschen mischen möchten oder ich mit unserer Tochter was zusammen machen möchte, denke ich mir manchmal, es kann ja nicht sein, dass es nicht funktioniert. So, Fehler bei mir und dann natürlich auch die Frage, was kann ich dagegen tun? So.
Ja, genau. Einerseits dagegen, aber was kann ich eigentlich damit tun, sozusagen, ne? Also, weil wir können es ja nicht ändern. Es ist ja wirklich wie eine zweite Pubertät, die ab 40 anfängt.
Aber warum redet da niemand drüber oder hat keiner drüber gesprochen?
Also ich bin total froh, dass es sich gerade so ein bisschen ändert. Du sagst es da ja auch, dass man jetzt bei Instagram, ne, und so weiter halt drüber redet. Und ich habe auch, also mein Weg war dann tatsächlich, mir selber ganz viel Wissen anzueignen. Weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, was zur Hölle ist mit meinem Körper los. So, ne? Ich habe gemerkt, das funktioniert hier alles nicht mehr so ungefähr. Mhm. Und ich hatte mich dann auch gerade selbstständig gemacht und ich habe dann wirklich Existenzängste gekriegt. Auch weil ich dachte, oh mein Gott, die Selbstständigkeit, wie schaffe ich das? Und dann denkst du auch ganz schnell, wer nimmt mich denn so als, ne? Also zum Glück, inzwischen habe ich das ganz gut im Griff, so, ne? Aber solche Ängste hat man dann weil wir sind in unserer Gesellschaft einfach so durch Leistung geprägt. Und wenn ich nicht leiste, dann bin ich auch nichts wert. Da habe ich mich mit der Frage beschäftigt, okay, ne, was bin ich denn wert ohne meine Leistung? Und da habe ich dann auch nochmal in mir gemacht, wie festgestellt halt, wie wichtig mir selber auch Leistung ist. Mir macht es auch Spaß zu arbeiten. Ja. Und ja, aber das sind dann so Prozesse, die halt losgehen. Und was mir halt super geholfen hat, war wirklich mich selber zu informieren. Also ich habe mir verschiedene Bücher dann wirklich gekauft, um das zu verstehen. Und ich habe dann ein Buch gefunden, das genau das beschrieben hat, was bei mir los ist. Und ich musste wirklich, mir kamen die Tränen, weil ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das hier keiner weiß.
Ja.
Deutschland.
Ja.
So, ne? Und dass ich jetzt.
Willst du sagen, wie das Buch heißt?
Ja, ich habe das hier liegen. Das
ganz
heißt.
Zufällig.
Genau, also es ist keine bezahlte Werbung oder so. Das heißt nur Hormone Empfehlung. Im Lot.
Ah, okay.
Also Hormone im Lot von Lara Bryden. Das ist eine, kommt aus Neuseeland. Das ist eine Heilpraktikerin aus Neuseeland und die hat aber alle Studien auch, die es zu dem Thema gibt, damit reingenommen.
Mhm.
Okay, vielleicht nicht alle, aber viele. So dass man merkt, das ist jetzt kein, also ne, wer jetzt denkt, so Heilpraktiker oder so, nein, das ist wirklich, also das, und das Tolle ist, das bringt beide Seiten rein. Also sie guckt immer nach den Symptomen sozusagen und dann, was kann auf natürliche Art und Weise helfen? Also zum Beispiel helfen ja auch Mikronährstoffe, wie Magnesium ist halt in der Zeit ganz wichtig, Omega-3 ist ganz wichtig, etc. Und dann sagt sie aber auch, wenn es dann nicht besser wird, dann kannst du Richtung Hormonersatztherapie gehen. Und sie hat halt genau beschrieben, weil es ist einfach so, wenn du so ab 40 bist, dann ist dein Östrogenspiegel noch hoch und der Progesteronspiegel, der sinkt.
Genau.
Beziehungsweise er schwankt, weil du nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung hast. Und das Progesteron wird ja aus dem Ei, aus dem Follikel eben gebildet. Und das heißt, du hast zu viel Östrogen. Teilweise gibt der Körper nochmal richtig Gas. Sie nennen so ein Östrogenfeuerwerk, nennt sie es, glaube ich. Aber du hast kein Progesteron oder zu wenig.
Ja.
Und durch dieses Ungleichgewicht kommen die ganzen Beschwerden, die du dann hast, wie Migräne oder Brustschmerzen oder depressive Verstimmung, weil Progesteron ist das Hormon, was den Zyklus sozusagen erträglicher macht, generell für die Frau. Und das fehlt dir plötzlich.
Ja.
Und das ist wie in der Pubertät. Also sie hat da auch so die Verlaufskurven drin. Es ist wie in der Pubertät. Und kein Wunder, dass es uns da nicht gut geht. Und vor allen Dingen, da habe ich so gedacht, an die Pubertät, da weiß man ja schon, dass die Jugendlichen sich dann auch nicht gut fühlen. Aber ich erinnere mich da nicht mehr richtig dran. Damals war man ja auch noch nicht so bewusst,
ja,
sozusagen. Aber jetzt machen wir diesen ganzen Wechsel durch so ganz bewusst. Und dann kriegst du das alles mit. Und das ist echt anstrengend. Und ja, und ich war total berührt, als ich dieses Buch dann gefunden hatte und da wirklich meine Sache gefunden habe, auch was mir hilft. Und ich war so glücklich einfach und bin damit zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, das will ich haben. Und ja, und also mir geht's auch inzwischen wirklich viel besser, dass ich das besser ausgleichen kann. Es bleibt immer noch, glaube ich, einfach eine Reise für jede Frau.
Ja.
Die eine merkt's mehr und die andere weniger. Ich glaube aber, weil das Hochsensible, dadurch, dass wir halt diesen Körper, unseren Körper intensiver wahrnehmen, auch Stimmung, unsere eigene Stimmung mehr wahrnehmen, auch unser Energielevel mehr wahrnehmen, dass es einfach intensiver sein kann für uns und dass es
ja,
das
besonders
wichtig ist, auf uns zu achten.
Ja. Es gab noch eine Situation, die ist mir heute immer noch im Kopf. Das ist etwa vor einem Jahr etwa gewesen. Da wollte ich zu einer Abendveranstaltung gehen, auf die ich mich echt super gefreut hatte. Also es war echt so ein Highlight. Und an dem Tag, also die ganze Phase war schon irgendwie, habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und an dem Tag bin ich aufgewacht und habe gewusst, du kannst heute nirgendwo hingehen. Mhm. Ist einfach, dann komme ich kaum aus dem Bett, mir tut der ganze Körper weh und alles. Solche Tage habe ich heute zum Glück nur noch selten. Aber das war so ein Tag und dann habe ich meiner Bekannten geschrieben, die das Event veranstaltet hat und habe geschrieben, ey, ich kann leider nicht kommen, mein Kreislauf ist im Keller, ich fühle mich richtig schlecht, mir tut alles weh. Und dann hat sie geschrieben, du Christine, krank ist halt krank.
Mhm.
Und ich dachte so, ich bin doch nicht krank. Mir geht's halt heute nur einfach nicht gut.
Ja.
Und dann hat das in mir gearbeitet und ich dachte, aber genau das ist es. Genau das ist es. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich richtig schlecht und krank. Und was zur Hölle ist das?
So, ja. Ne? Ja. Ja, und wie krass das dann ist, dass man sich aufgrund dieser Hormonumstellung wirklich krank fühlt und krank ist. Und gleichzeitig hast du so das Gefühl, da wird gar nicht richtig hingeschaut oder die wenigsten wissen da was von. Also diese Probleme, die dahinter stecken, auch in der ärztlichen Betreuung, sind ja sehr vielfältig. Also es ist ja auch so, dass Frauenärzte so diese Gespräche zu den Wechseljahren halt nicht richtig abrechnen können. Das ist halt wie ein normales Patientengespräch. Da kriegen die irgendwie 13 Euro für oder so, habe ich irgendwann mal gelesen. Und das sind aber intensivere Gespräche. Und da finde ich es halt auch total wichtig, dass dieses Thema mehr gepusht wird, also sowohl im Arbeitskontext als auch eben im Ärztekontext. Und man merkt eine Veränderung, aber die reicht noch nicht. Also ich habe neulich mal gelesen, dass in England das Thema schon sehr viel, dass sie da schon sehr viel weiter sind und auch Studien machen in Unternehmen, wie kann man dort die Arbeitssituation für Frauen in der Situation eben besser gestalten, weil das geht ja von flexibleren Arbeitszeiten über, ich weiß es nicht, was dann halt eben hilft, Ventilator oder wie auch immer, oder einfach, dass nur Verständnis da ist, weil teilweise ist es ja so, dass es schlimmer wird, weil man Angst hat, was sagen die anderen. Also, du hast vielleicht kleinere Symptome und hast dann schon Angst, oh Gott, ne, was sagen jetzt die anderen, wenn es noch schlimmer wird? Und diese Angst löst ja noch mehr Stress aus und dann wird es auch schlimmer. Und das also sind viele Faktoren, wo einfach noch so viel nötig ist. Wir können schon froh sein, dass mehr inzwischen da ist als bei unseren Eltern.
Ja.
Genau, ich hoffe, die Generation nach uns hat es dann noch leichter.
Das hoffe ich auch für unsere Tochter auf jeden Fall. Ja. Und weil du das gerade ansprichst mit den Arbeitsbedingungen, ich habe vor einiger Zeit ein Video bei TikTok gepostet. Da habe ich genau diese Frage in den Raum geworfen: Wie machen Frauen das im Angestelltenverhältnis in den Wechseljahren? Und ich war total überrascht, dass so viel Reaktionen darauf kamen. Viele haben geschrieben: Ja, musst du halt Hintern zusammenkneifen und durch. Interessiert niemand, wie es mir geht.
Krass.
Eine andere hat geschrieben zum Beispiel, dass sie gekündigt wurde, weil es einfach nicht mehr ging.
Wow, ja.
Der andere haben geschrieben, aus diesem Grund sind sie selbstständig. Und nur ein kleiner Bruchteil hat geschrieben, wird auf meiner Arbeit total gut akzeptiert, ist Verständnis dafür da, ich darf an den Tagen Homeoffice machen oder ich arbeite einfach an anderen Tagen mehr. Das ist aber die Minderheit gewesen.
Ich bin total froh, dass es das überhaupt gibt, gerade merke ich.
Ja, total.
Also das muss natürlich mehr werden, aber und es ist so einfach zu lösen eigentlich. Ne? Und es haben ja beide Seiten was davon. Es hat der Arbeitgeber was davon, weil man bessere Arbeit liefern kann auch.
Ja. Ne?
Und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin hat auch was davon, weil sie einfach gesünder diese Zeit gestalten kann. Weil man muss ja auch einfach sagen, dass es halt auch eine gesundheitskritische Phase ist, ne? Wo der
Körper
einer Belastung ausgesetzt wird. Das muss man sich halt auch mal überlegen. Und das Östrogen, ich meine, es ist das Östrogen, das vor Herzkrankheiten zum Beispiel auch schützt, ne? Und das wird dann ja halt irgendwann weniger. Und also es ist eine gesundheitskritische Phase und da kann man doch nicht einfach so Business as usual und durchziehen und ne, wir fallen da natürlich schnell auch rein in dieses, nein, ich muss stark sein, ich muss tough sein.
Genau, so haben wir es ja gelernt, ne? Wir dürfen vor allem nicht auffallen und nicht negativ auffallen. So.
Genau.
Aber es funktioniert halt nicht, wir sind halt anders, unser Körper funktioniert ganz anders. Ne?
Ja. Was würdest du denn sagen, was hat dir als hochsensible Person jetzt in der Zeit geholfen oder was würdest du auch weitergeben wollen?
Auf jeden Fall dieses Informieren und mit anderen drüber sprechen. Also weil dieses drüber sprechen hilft mir, meine Sorgen und Ängste zu sortieren.
Ja.
Meine Beschwerden so ein bisschen auch einzuordnen. Ist es jetzt was kritisch ist, auch wenn ich es jemand erzähle? Oder ist es eher was, wo ich denke, ach, ich warte mal eine Woche, vielleicht ist es dann schon wieder besser. Und ich probiere mit meiner Frauenärztin zusammen auch mit Hormonersatztherapie so ein bisschen aus. Aber es ist einfach total krass, wie mein Körper darauf reagiert.
Ja.
Ich bin jedes Vierteljahr bei ihr zur Kontrolle, dass wir gucken, wie läuft's, was können wir für Anpassungen treffen.
Und ich überlege auch, mir Unterstützung von einer Osteopathin zu holen, was du schon angesprochen hast. Ich weiß nicht, kannst du da noch irgendwie eine Empfehlung, also würdest du das empfehlen zusätzlich oder deine Erfahrung?
Also man muss natürlich immer sagen, es ist eine Geldfrage, wenn man sich es irgendwie, beziehungsweise Moment, also es gibt Krankenkassen, die das erstatten vom Osteopathen. Ich bin nämlich auch bei einer Krankenkasse, die das
erstattet. Wenn es ein Arzt macht. Das ist, glaube ich, die Bedingung meiner Krankenkasse. Wenn ein Arzt die Behandlung durchführt, wird es übernommen. Echt? Und bei Heilpraktikern glaube ich nicht.
Mir wird es übernommen. Ich sage mal, es ist die AOK und ich bin extra zur AOK deswegen gewechselt.
Na gut, ich bin privatversichert. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ja.
Ja. Also genau. Also von daher schlau machen, ob die Krankenkasse es übernimmt, wenn es jetzt finanziell schwieriger ist, und dann einfach einreichen in diesen Zusatzleistungen, wenn man gesetzlich versichert ist. Und ich kann es super empfehlen. Also man muss auch da die richtige Person finden. Ich habe da so eine Zauberperson, wie ich finde. Das ist so eine Frau, die hat echt so magische Hände. Wenn ich mich da hinlege und die fängt an, ihre Hände auf meinen Körper zu legen, dann merke ich richtig, wie mein Körper darauf reagiert und sagt, hier bin ich richtig. Hier geht's mir gut. Und
ganz kurze Zwischenfrage noch mit dem... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele hochsensible Menschen sich nicht gerne anfassen lassen von jemand anders.
Bei mir ist es, man muss natürlich auch mal sagen, es gibt ja nicht den hochsensiblen Menschen, das ist bei jedem anders. Von daher, wer auch immer das gerade hört, vertraue da auf dich und deine Einschätzung. Bei mir ist es so, ich merke halt einen starken Unterschied, wer mich anfasst. Okay. Also das ist das eine. Es gibt Menschen wirklich, und dazu gehört auch diese Osteopathin, wenn sie mich anfasst, beruhigt sich mein System. Also das merke ich ganz deutlich, dass das wie so aufatmet.
Schön. Und,
also auch da, finde ich, da gilt das Gleiche wie beim Arzt. Höre da auf dich und deine Empfindung und Intuition. Fühle ich mich da wohl? Werde ich da gerne angefasst? Was sagt mein Körper? Weil es gibt auch wirklich... Osteopathen oder Physiotherapeuten, da ist das zu viel für dich als hochsensible Person.
Ja, genau. Deswegen die Frage.
Bei anderen weggegangen und hatte hinterher Kopfschmerzen. Also inzwischen weiß ich auch, wo sind Punkte, die dann schneller reagieren. Das sage ich auch meiner jetzigen Osteopathin, da bitte nicht so viel sonst, ne? Und ich weiß, das kostet dann immer Überwindung, das zu sagen, aber wie gesagt, ich hole mir da echt diese Einstellung her, ich nehme mich und meinen Körper ernst, ich muss mit den Kopfschmerzen dann rumlaufen.
Ja.
Ich weiß, man fühlt sich dann, also auch ich fühle mich dann immer ein und denke so, oh Gott, nicht, dass die sich jetzt irgendwie verletzt fühlt oder so, ne? Aber nein, also steh für dich ein. Und da, mir tut das sehr gut. Auch da, die Berührungen tun mir sehr gut. Mhm. Und für mich ist wirklich ganz, ganz wichtig gewesen, diesen Stresslevel im Körper runterzufahren, ich muss dazu sagen, ich kam aus einem sehr anstrengenden Arbeitsverhältnis, also Stresslevel war schon sehr hoch, dann die Selbstständigkeit aufbauen, das hat es jetzt nicht leichter gemacht, aber ich habe eben auch diese Veränderungen im Körper gemerkt und das hat sich alles summiert. Und da konnte ich entspannen. Da habe ich gemerkt, okay, mein Körper fährt runter. Und schön, da war auch zu schauen, also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich konnte dieses entspannte Gefühl, was sie mir gegeben hat, nicht lange danach halten, alleine. Und da ist dann die Frage, wie gestalte ich mein Leben, dass es leichter wird, dass weniger Stress da ist? Und ja, das ist manchmal super traurig auch, weil man zu Sachen Nein sagen muss, wo man gerne hingehen würde. Also ich habe auch in der Zeit soziale Kontakte leider sehr runterfahren müssen, weil es einfach nicht ging.
Bei mir auch so. Genau.
Oder ich konnte dann nicht telefonieren, weil klar, wenn du Kopfschmerzen hast, dann ist Telefonieren nicht schön. Das ist jetzt zum Glück wieder anders. Also von daher will ich auch Mut machen, sich da um sich zu kümmern und sich ernst zu nehmen und da die richtigen Leute für sich zu suchen und da wirklich Schritt für Schritt zu schauen, wie kann ich mein Stresslevel runterfahren. Und das sind nicht nur, ich mache mal ein bisschen weniger, sondern, also das hatte ich nochmal doll gemerkt, so diese inneren Themen auch. Ja. Ne? Dieses, ich muss mehr leisten, ich muss schneller machen, ich bin nicht gut genug. Das sind ja unglaubliche Stressoren wirklich.
Ja.
Und das hat mir total geholfen. Also ich bin dann auch selber ins Coaching gegangen, um da nochmal hinzuschauen. Und da merke ich gerade, dass eine Veränderung nochmal, eine stärkere Veränderung nochmal kommt, dass mein System mehr entspannt.
Ja.
Und ja, da frage ich mich eh, ob bei hochsensiblen Menschen wirklich diese Treiber so stark sind, weil wir es halt so verinnerlicht haben, dass dadurch wirklich ja viel Stress entsteht einfach.
Mir helfen auch diese kleinen Alltagsauszeiten. Also wirklich dann mal Kopfhörer rein und ein Lied in Dauerschleife, was mir gut tut. Oder wir leben in der Großstadt, in Leipzig. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, ist auf der Seite hier sind nur Häuser, da ist nichts Grünes.
Ja.
Aber wenn ich da rausgucke, da ist ein Hinterhof und da ist ein ganz großer Baum. Und manchmal hilft es mir schon einfach, mal 5 Minuten nur diesen, also jetzt ist er nicht grün, aber wenn er grün ist, diesen grünen Baum anzuschauen.
Mhm.
Oder einfach mal ganz bewusst was essen oder trinken.
Ja.
Oder meiner Tochter dann einfach zu sagen, du Spatzel, ich brauche jetzt mal echt die 10 Minuten für mich. Kannst du in der Zeit mal was alleine spielen? Ich würde gern mal ein bisschen lesen oder mal eben Musik hören oder mich mal einfach kurz rausnehmen aus der Situation. Weil ich auch glaube, dass es für sie ganz wichtig ist, wenn sie merkt, Mama geht's nicht gut, wo ich mich sowieso schon total schlecht fühle, ja, überhaupt das aussprechen zu müssen, weil ich will ja die starke Mama sein und perfekt und alles, ne, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dann auch wirklich mir zu sagen, ich möchte auch ein Vorbild sein und wenn ich offen kommuniziere mit ihr und ihr sage, ich brauche jetzt mal diese Auszeit, dann merke ich, macht das auch was in ihrem Kopf und das ist ganz süß, wenn sie dann nach 5 Minuten kommt und sagt, Mama, hast du dich jetzt genug ausgeruht? Können wir jetzt spielen? So, okay, komm, wir spielen jetzt zusammen. Ja. Manchmal brauche ich halt noch eine halbe Stunde oder so, das ist auch ganz normal. Und die Dinge auch zu benennen, finde ich ganz wichtig, weil ich bin so aufgewachsen, dass vieles einfach nicht, vielleicht nicht mal bewusst, aber dass unbewusst vieles einfach keinen Raum hatte und nicht sein durfte.
Ja,
und diese überhaupt dann wieder mich zu überwinden und zu sagen, hey, das und das ist gerade bei mir los, das ist, glaube ich, was, womit wir auch die Gesellschaften ein bisschen verändern können, wenn wir das auch vorleben und unseren Kindern auch beibringen. Dieses es darf sein, es ist okay, so. Ne? Und wir finden dann gemeinsam eine Lösung, da rauszukommen.
Ja, und es gehört dazu, dass man ja Pausen braucht. Ne? Also auch das können wir vorleben und dass dadurch eigentlich die, nicht nur eigentlich, dass die Arbeit oder was auch immer man tut, besser wird durch Pausen.
Und oder das gemeinsame Spielen halt. Ne?
Ja, genau, es kann auch das Spielen sein, genau. Also das, auch das macht ausgeruht dann mehr Spaß oder mit einer ausgeruhten Mama sehr mehr Spaß, als wenn man total gereizt ist und dann vielleicht aus der Haut fährt oder so, ne?
Und was mir auch sehr hilft in Bezug aufs Schlafen zum Beispiel, weil Schlafprobleme sind ja, glaube ich, auch vielen Frauen bekannt in dieser Phase, ist eine gewisse Routine. Also es ist egal, ob Wochenende ist oder in der Woche, ich versuche immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, dieselben Rituale zu tun. Und wenn ich halt nachts um 4 wach werde, was im Moment wieder öfter ist, dann bleibe ich einfach entspannt liegen, sage mir, okay, dann bin ich halt wach, ruhe mich einfach so noch aus. Also ich glaube, wie du auch sagst, da diesen Druck rauszunehmen, Dinge auf irgendeine Art und Weise machen zu müssen, das hilft mir sehr viel.
Ja, das kann ich auch wirklich bestätigen. Also gerade auch mit den Schlafproblemen. Also ich finde es auch interessant, das so im Laufe des Zyklus halt zu beobachten, dass dann eben Richtung Periode wirklich, also bei mir ist es so, der Schlaf dann schlechter wird.
Ja, total.
Und dann, ne, und also, und das ist ja wertvolles Wissen für uns, ne? Also deswegen finde ich es so wichtig, sich selber dazu beobachten. Ohne irgendwie so immer zu viel zu spüren und zu schauen, das kann ja auch kontraproduktiv sein. Aber dass man wirklich mit so einer Beobachterbrille da mal drauf schaut und dann weiß, in der Phase werde ich schlechter schlafen. Das heißt, ich bin da besonders mit mir Mitgefühl. Ich gucke vielleicht, was kann ich tagsüber mal für eine kleine Pause machen. Und das sind ja Mikropausen. Man muss sich ja nicht ständig ein Schaumbad einlassen, sozusagen, und eine Stunde mit Gesichtsmaske irgendwo hin.
Yeah, yeah, yeah.
Genau, sondern das können, ne, ich mache dann auch manchmal irgendwie 20 Minuten Mittagsschlaf oder guck ganz gezielt, dass ich genug frische Luft kriege. Das ist jetzt mit meinem Hund relativ einfach auch. Oder was brauche ich, damit ich gut durch den Tag komme? Wie strukturiere ich meinen Arbeitstag? Wann habe ich viel Energie in solchen Phasen? Dann mache ich da die wichtigsten Sachen für meine Kunden erstmal fertig. Also man kriegt, wenn man sich dann ernst nimmt und das beobachtet und in die Aktion auch kommt, also selbstwirksam wird, kriegt man auch ein wahnsinniges Gefühl für sich und hat so ein Baukasten dann, den man für sich nutzen kann. Und das sind ja wahnsinnig wertvolle Kompetenzen auch.
Das ist wie mit der Hochsensibilität auch. Also wenn du dir dessen bewusst bist, was mit dir passiert, was in dir passiert, was deine Bedürfnisse sind, wo deine Grenzen liegen, hochsensibel oder und Wechseljahre. Ich glaube, nur wenn du dich bewusst damit beschäftigst, kannst du dann auch dein Leben entsprechend darauf ausrichten und bist nicht nur in so einer, ich sag das mal ganz krass, in so einer Opferrolle, wo du dich einfach immer nur schlecht fühlst und nicht weißt, was eigentlich mit dir los ist.
Ja, genau. Und
wenn du Antworten darauf findest, dann wird's schon viel leichter.
Ja, und da möchte ich wirklich nochmal zu einladen, aus dieser Rolle, aus dieser ohnmächtigen Rolle, ich weiß manchmal...
Ohnmacht, genau, das habe ich gesucht. So,
ja, ich habe mal überlegt, wie können wir es noch nennen, irgendwie, ne? Aber aus dieser ohnmächtigen Rolle, so dieses... Und manchmal kommen wir dann auch ins Jammern und ins Klagen, ne? Also ich
kenne das okay, darf ja auch mal sein.
Das darf mal sein, genau, das darf mal sein. Aber da irgendwann doch rauszukommen und zu sagen, ich gehe jetzt für mich los, ich möchte nicht meine Lebenszeit so verbringen, so ohnmächtig. Ich gucke jetzt entweder, ob ich mir Unterstützung von außen suche oder ich lese auch noch erstmal ein paar Sachen und hole mir dann Unterstützung im Außen. Ich kann sagen, es geht meistens, es geht meistens schneller. Wenn man noch Unterstützung auch hat, also ich habe zum Beispiel auch Klientinnen in den Wechseljahren im Coaching und wir gucken dann wirklich, ne, was braucht's denn gerade, damit es dir besser geht, und die sind immer so erleichtert, dass sie quasi hier im Coaching die Erlaubnis in Anführungsstrichen kriegen, endlich für sich zu sorgen. Und
ja,
also geh da für dich los, nimm dich ernst und es ist dein Leben, deine Lebenszeit, und nein, es ist nicht immer einfach und ja, es wird auch manchmal Tiefpunkte weiterhin geben, aber es wird so viel besser. Also
ja, und erträglicher. Selbst wenn es nur erträglicher wird, dann ist das schon ein großer Punkt, ne?
Ja, genau, sehe ich genauso. Ja.
Ach cool.
Ja. Jetzt haben wir schon so viel besprochen und sind so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich glaube, es gäbe noch so viel mehr, was man besprechen könnte, ne? Aber so mit Blick auf die Zeit, vielleicht machen wir nochmal eine Folge zum Thema.
Also wenn Fragen und Themen und Wünsche da sind, können wir gerne auch ein bisschen spezieller werden und konkreter auf irgendein Thema eingehen.
Ja.
Oder uns vielleicht sogar mal jemand dazu holen, der von irgendwas mehr Ahnung hat als wir.
Genau, das ist auch eine gute Idee, ne?
Ja.
Also deswegen, also ich finde ja immer beim Podcast oder auch sonst bei Social Media, man schickt ja immer so Sachen raus. und wir freuen uns total, wenn wir da auch Rückmeldungen von euch kriegen. Hat euch das, war das irgendwie hilfreich? Habt ihr euch wiedergefunden? Was würdet ihr gerne noch wissen? Also Christine und ich haben schon gesagt, wir würden das gerne wiederholen. Von daher meldet euch da super gerne.
Ja, bei uns beiden.
Genau. Egal bei wem, wir tauschen uns einfach aus.
Genau.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir uns gefunden haben und uns so schön austauschen können. Und weil es tut einfach gut, wenn man dann auch sich mit jemandem über dieses Thema, ob Hochsensibilität oder eben in Kombination mit Perimenopause, Wechseljahre, der das so nachempfinden kann. Weil Austausch ist total hilfreich und wichtig, nur mit den richtigen Leuten, die einen da unterstützen, die einen auch verstehen und nicht sagen, ach, du schon wieder, so nach dem Motto, ne?
Genau.
Das ist nicht hilfreich.
Ja.
Solche Gespräche brauchen wir nicht. Aber solche mit so wie mit dir, das finde ich echt einfach immer toll.
Und wenn man sich überlegt, dass etwa jede fünfte Person hochsensibel ist, dann gibt's die Menschen da draußen. Das Problem ist nur, sie zu erkennen, weil wir so gut im Maskieren sind.
Das stimmt.
Also ich habe ganz oft das Feedback gekriegt, dass die Leute zu mir gesagt haben, bei dir hätte ich das nicht gedacht.
Spannend, ne?
Wow, ich habe meine Rolle gut ausgefüllt.
Ja.
Ja, aber wir dürfen uns auch zu erkennen geben und einfach dann auf jemanden zuzugehen, von dem du weißt, dass er hochsensibel ist, so wie wir beide das unter uns gemacht haben. Mhm. Das ist schon ein toller Mehrwert.
Total, finde ich auch.
Jetzt fehlen die Schlussworte.
Ja, ich habe noch überlegt, weil du hattest ja noch eine Frage eigentlich.
Ich habe noch eine Frage. Genau. Nimm mir das als Schlusswort. Ich stelle nämlich in meinem Podcast meinen Gästen immer gerne noch eine Frage, die lautet, was erwarten andere Menschen am wenigsten von dir? Also gibt es irgendwas, irgendeine Sammelleidenschaft, irgendwas, was du tust, wo andere so denken, so wow, das hätte ich von dir nicht erwartet.
Ja, ich überlege mal gerade, ich habe natürlich schon was überlegt, ich muss ja nicht so tun, als ob, aber ich überlege, ob mir gerade noch was anderes Genau, also ich weiß, womit ich auf jeden Fall in der Vergangenheit überrascht habe, ist, ich habe als Kind Klavier gelernt und habe das auch lange gemacht. Und mein Traum war immer, auch zu singen dazu. Und also, dass ich Klavier spielen kann und mich dazu, dazu singe und mich mit dem Klavier begleite. So. Und irgendwann habe ich mir diesen Traum erfüllt und habe auch Gesangsunterricht genommen. Mhm. Und genau, und kann sozusagen Klavier spielen und dazu singen. Und womit ich auf jeden Fall, glaube ich, in der Vergangenheit dann mal überrascht habe, ich habe das dann, war dann auch so bei einer Veranstaltung hier in Osnabrück und bin da mal auf die Bühne dann gegangen und habe dann da auch Klavier gespielt und gesungen. Das war sehr aufregend für mich. Genau, aber ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Und von daher, ist so dieses, einerseits dieses Musik und Singen, vielleicht was Überraschendes und dass hochsensible Menschen auch total mutig sein können. Und
das zeigen, in die Öffentlichkeit gehen, dich da auf die Bühne zu stellen und vor Menschen zu singen und zu Musik zu machen, Wahnsinn.
Genau, weil also das nervt mich manchmal so ein bisschen, dass wenn über Hochsensibilität berichtet wird und auch bei Instagram und Social Media, es wird so oft über die Herausforderung ist alles zu viel und zu intensiv und so weiter berichtet. Aber wir sind ja nicht nur hochsensibel, wir haben ganz viele andere Eigenschaften und dazu kann zum Beispiel auch der Mut gehören, ne? Wenn wir was wirklich wollen oder auch kreieren, gestalten wollen, deswegen sind ja auch viele Hochsensible auch selbstständig, dann gehen wir für die Sache los. Also müssen wir uns nicht verstecken, wir sind nicht nur zart besaitet, sage ich mal, sondern da gibt's noch so viel mehr einfach.
Mhm. Das passt auch ganz gut so zu dem, was viele von mir nicht erwarten.
Erzähl mal.
Also ich weiß noch früher so in meinem Freundeskreis war ich immer die kleine liebe Christine, die keiner Fliege was zuleide tun kann, die immer höflich ist, die immer ein Lachen im Gesicht hat und so weiter. Und das wurde mir auch über meine Lebenszeit hinweg ganz oft rückgemeldet, so ach Mensch, Christine, und hat mir immer so das Bedürfnis, sie zu streicheln, so, ne? Mhm. Aber ich habe auch eine zweite Seite, die kennen viele nicht. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass die viele nicht kennen. Denn es gibt einen Punkt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie Ungerechtigkeit empfinde, ist das ganz stark. Oder wenn es irgendwas gibt, wo ich wirklich merke, das ist mir unglaublich wichtig oder das hat mich unglaublich verletzt, dann kann ich auch eiskalt werden. Also dann ist nichts mit Empathie und Mitgefühl und alles. Dann komme ich in so einen Modus, wo ich wirklich eiskalt und auch verletzend sein kann.
Mhm.
Wo ich immer zu den Menschen dann sage, ich wünsche euch, dass ihr diese Seite von mir nie erlebt. So im Business kann das ganz gut sein, weil dann kannst du halt auch für dich einstehen und so. Mhm. Aber im Privaten, da muss man mich schon eine Weile reizen, bis das zum Vorschein kommt. Mein bester Freund hat es mal aus mir rausgekitzelt. Der wollte das immer mal sehen und hat es dann auch wirklich geschafft. Und dann hat er gesagt so, wow, okay,
möchte ich
nicht nochmal so.
Ja. Tatsächlich habe ich mir das als zweites Beispiel aufgeschrieben, dass ich auch hart sein kann. Ne? Man denkt ja dann immer so hochsensible Menschen, die sind immer empathisch und immer nett. Und also ich muss auch sagen, also teilweise habe ich das schon mitgebracht. Also so wie du das kennst, sagst, ne, mit Ungerechtigkeit hatte ich auch. Also es gab einen Moment, da hat irgendwie jemand in der Grundschule meine kleine Schwester geärgert und meine kleine Schwester hat eine leichte Behinderung. Da bin ich echt mit dem Turnbeutel hinter dem her. Ne? Also ich bin ausgerastet. So. und wollte den ja hauen. Zusätzlich haben aber auch Erlebnisse wirklich in meinem Berufsleben dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt ist hier Schluss mit lustig und Schluss mit nett. Jetzt sage ich hier glasklar meine Meinung und bis hierhin und nicht weiter. Und das ist so befreiend, wenn man das dann für sich klar hat, dass man auch Nein sagen kann und vor allen Dingen auch echt dann Leute zurückweist und sagt, jetzt ist hier aber echt vorbei.
Das Schöne und auch Gefährliche bei uns hochsensiblen Menschen ist ja, dass wir so gut zwischen den Zeilen lesen können, dass wir genau wissen, was wir sagen oder tun müssen, um eine andere Person wirklich ganz tief zu verletzen. Und dass wir das natürlich nicht ausspielen, ist die eine Seite. Aber wenn es drauf ankommt, können wir wirklich ganz gut dann das einsetzen. Wie sage ich das denn jetzt, dass es nicht so hart klingt, aber
Irgendwie nutzen oder ja, auch zum Selbstschutz. Manchmal ist es ja auch zum Selbstschutz.
Genau.
Ne? Aber es stimmt schon, man muss auch ein bisschen bewusst damit umgehen. Ne? Definitiv. Spannend.
Gleich weitere Themen. Wir haben noch so viel. Wir haben noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, die Zeit ist jetzt echt erstmal vorbei und es kann ja ein schöner Einstieg gewesen sein in vielleicht eine kleine Serie von weiteren Folgen von uns. Deswegen lasst uns unbedingt wissen, wie ihr das findet, worüber wir reden, ob wir gut zusammen harmonieren oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, die möchte ich nicht nochmal hören, was ich mir noch
denke. Nicht so. Ich fand es gar nicht schlecht.
Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ja. Und ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir schreiben unsere Kontaktdaten auf jeden Fall in die Shownotes oder in die Beschreibung rein und alles, was noch wichtig ist. Und ihr könnt euch bei uns melden.
Ja. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Dann sage ich danke, liebe Christine, für das schöne Gespräch und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Dann tschüss.
So, ich hoffe, dir hat diese besondere Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Empfehle sie doch auch gerne weiter, wenn du weißt, dass in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis Frauen sind, die eben auch mit diesen ersten Symptomen oder auch den weiteren Symptomen der Perimenopause oder Wechseljahre eben zu tun haben. Da würde ich mich total freuen, denn ich glaube einfach, je mehr wir darüber wissen, umso besser kommen wir eben durch diese Zeit und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen da zusammenhalten und uns unterstützen und supporten und deswegen empfehle das doch gerne weiter. Und wenn du sonst noch etwas für dich und deine Hochsensibilität tun möchtest, dann schau doch unbedingt auf meiner Homepage vorbei. Du findest dort zum Beispiel meinen Blog mit ganz vielen Informationen, aber auch mein Workshop, sozusagen ein Selbstlern-Workshop ist das, Hochsensibilität richtig leben. Der ist kostenfrei, also kostet 0 €. Und du erfährst darin, was wichtig ist für dich als feinfühlige, empathische oder eben wahrnehmungsstarke Person. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge von Lebe deine sanfte Stärke. Alles Liebe, bis dahin, deine Lisa.